Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es, wie angekündigt, noch einmal um den Roman Lord Edgware Dies von Agatha Christie, veröffentlicht im September 1933. Auf Deutsch hieß und heißt er 13 bei Tisch und auf diese deutsche Ausgabe beziehe ich mich heute im Wesentlichen, weil sie wahrscheinlich für die meisten von Ihnen euch zugänglicher ist. Wie angekündigt wird das eine Cluefinder-Episode sein, in der ich einen Blick darauf werfe, wie Agatha Christie für uns Leserinnen und Leser Indizien ausgelegt, aber meistens so gut verpackt hat, dass das Drüberlesen einfach ist. Aus diesem Grund ist diese Folge spätestens nach meinen Hinweisen zur deutschen Ausgabe, die ich voranschiebe, eine absolute Spoiler-Ausgabe. Wer sich also vom Ende überraschen lassen will, sollte dann nicht weiterhören, sondern erst das Buch lesen oder als Hörbuch hören. Agatha Christie-Fans haben das Glück, dass ihre Romane komplett und die meisten ihrer Kurzgeschichten auf Deutsch mühelos und gedruckt erhältlich sind. Und sie sind ja im Prinzip alle neu übersetzt, auch wenn die Neuübersetzungen schon etwas älter sein sollten. Und das heißt, ungekürzt und mit mehr Liebe behandelt als die Übersetzungen der 60er und 70er Jahre, wo oft ganze Passagen weggelassen wurden, um Seiten zu sparen oder weil die Verlage der Meinung waren, zu britische Eigenschaften könnten sie ihrer Leserinnenschaft nicht zumuten. Die erste Übersetzung von Lord Edgware Dies stammt aus dem Jahr 1934, also ziemlich kurz nachdem das Original erschienen ist. Und sie wurde dann prinzipiell immer weiter gedruckt oder wieder aufgelegt, nach dem Krieg natürlich, 1996 dann überarbeitet und das Buch habe ich auch vorliegen. Aber auch diese Überarbeitung war immer noch gekürzt und an den Stellen, die ich stichpunktartig angeschaut habe, auch häufig wirklich schlecht übersetzt. Es ist kein Wunder, dass Agatha Christie hierzulande einen schlechten Ruf als literarisches Fastfood hatte und manchmal noch hat. Aber im Grunde ist das jetzt anders. Die neue Übersetzung von 2015 ist, soweit ich es überblicken kann, ich habe jetzt nicht Satz für Satz verglichen, aber sie ist, ja, vollständig und solide. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass da noch ein wenig Luft nach oben ist. Irgendwie kommen nur im englischen Original Agatha Christies Humor und ihre literarische Qualität voll zum Tragen. Und dann sind da so Sachen wie Cover und Klappentext. Das Cover ist etwas uninspiriert, auch, na gut, der Verlag kann da nichts dafür. Er hat es von der englischen Taschenbuchausgabe übernommen, aber er hätte sich auch was Eigenes ausdenken können. Wir sehen da einen stilisierten Tisch, ein altes Buch, es ist eine Bibel, auch wenn das nicht einfach zu erkennen ist, bespritzt mit Blutflecken und darauf einen Revolver. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, exakt herauszufinden, welcher Bibeltext dort aufgeschlagen ist. Es ist aus dem Buch Nehemia im Alten Testament. Aber ich muss festhalten, und das gilt jetzt nicht als Spoiler, dass in dem Roman weder eine Bibel, auch kein anderes Buch, noch eine Schusswaffe eine wichtige Rolle spielen. Eine Bibel kommt überhaupt an keiner Stelle vor. Das halte ich dann, also dieses Cover halte ich dann doch für sehr lieblos und auch noch, das auch noch im Englischen, in der englischen Ausgabe von Agatha Christies englischem Hausverlag. Ich kann mir gut vorstellen, was Agatha Christie davon gehalten hätte, nämlich gar nichts und die Frage des Buchcovers war immer wieder eine Streitfrage zwischen ihr und ihren Verlagen. Das ging schon mit ihrem dritten Roman los. Nun aber der Klappentext, und den lese ich jetzt einfach mal vor. Die verwöhnte Schauspielerin Jane Wilkinson will sich von ihrem Ehemann Lord Edgware scheiden lassen und bittet Hercule Poirot um Beistand. Als ihr Gatte kurz darauf tot aufgefunden wird, scheint die Sachlage klar. Doch obwohl Jane zur Tatzeit mit 12 Freunden dinierte, gibt es Zeugen, die sie am Tatort gesehen haben wollen. Hercule Poirot braucht seinen ganzen detektivischen Spürsinn, um dem Komplott der 13 bei Tisch auf die Schliche zu kommen. Dass Jane Wilkinson eine verwöhnte Schauspielerin ist, naja, das stimmt irgendwie und passt dann doch überhaupt nicht zu ihrem Charakter. Doch geschenkt. Dass Jane mit 12 Freunden deniert, ist falsch, bis auf die Zahl, denn sie kennt keine dieser Personen wirklich. Aber das Komplott der 13 bei Tisch ist nun wirklich Unfug. Und ich sehe es auch nicht als Spoiler, wenn ich sage, dass es ein solches Komplott nicht gibt. Aber apropos Spoiler, die kommen nun wirklich. Also wer sich überraschen lassen oder selbst mitraten möchte, jetzt bitte nicht weiterhören. Denn ich beginne gleich mit dem größten Spoiler von allen. Die schon am Anfang verdächtigte Jane Wilkinson ist tatsächlich für alle drei Morde verantwortlich. Sie hat ihren Ehemann erstochen, Carlotta Adams mit Veronal vergiftet und dann noch den Schauspieler Donald Ross erstochen. Wie gesagt, Schusswaffen waren nicht im Spiel. Dank eines genialen Verwirrspiels braucht aber auch Poirot ein wenig Glück, um ihr auf die Schliche zu kommen. Eine der größten Trümpfe, die Jane Wilkinson in der Hand hat, ist, dass sie für einfältig gehalten wird und dass sie gleichzeitig in einem Aspekt hochintelligent ist, nämlich ihr eigenes Glück zu sichern, komme was wolle, koste es was es wolle. Ihre Umgebung, abgesehen von Hercule Poirot, unterschätzt sie in dieser Hinsicht, obwohl es etliche Hinweise darauf gibt. Schon in den Vereinigten Staaten lernt sie von einem Arzt, wie man zustechen muss, damit der Tod augenblicklich eintritt. Noch nicht mit Blick auf die Ermordung ihres Mannes, aber man weiß ja nie, wer dem eigenen Glück mal im Wege stehen könnte. Kurz vor dem Mord ordert sie in Paris ein kleines Kästchen mit einer rätselhaften Inschrift, die die Initialen C.A. enthält, könnte ja Carlotta Adams heißen, und sie füllt dieses Kästchen mit Veronal. Sie stößt wüste Beschimpfungen gegen ihren Mann aus und verkündet, dass sie geneigt sei, ihn umzubringen. Außerdem bittet sie Poirot, eine Scheidung für sie zu erreichen, obwohl sie weiß, dass ihr Mann der Scheidung längst zugestimmt hat. Und dann, als sie von Poirot diese Nachricht erhält, hat sie plötzlich kein Mordmotiv mehr. Und von ihrem Dienstmädchen borgt sie sich ohne deren Wissen einen Kneifer und ein Hühneraugenmesser aus. Und nun zum Mordtag. Carlotta Adams verlässt in der Früh ihre Wohnung mit einem kleinen Koffer. In dem ist alles Notwendige drin, um Jane Wilkinson zu personifizieren. Sie kauft mittags einen Hut, der die linke Seite ihres Gesichts beschattet. Dann checkt sie im Piccadilly Palace Hotel ein, unter dem Namen Van Dusen. Bei dieser Gelegenheit trägt sie den Kneifer, der eigentlich Jane Wilkinsons Dienstmädchen Alice gehört. Um 6 Uhr abends erzählt Jane Wilkinson allen, die es wissen wollen, dass sie sich nicht gut fühlt und dass sie deshalb nicht zum Dinner von Sir Montague Corner gehen wird. Zur gleichen Zeit kommt Carlotta als sie selbst in ihrer Wohnung zurück und schreibt dort einen Brief an ihre Schwester, in dem sie von Jane Wilkinsons kleinen Scherz berichtet und davon, dass sie dadurch reich werden würde. Um 7 Uhr verlässt sie schwarz gekleidet mit einer schwarzen Handtasche, in der der Brief steckt, ihre Wohnung. Um 8.30 Uhr kommt Jane Wilkinson zum Piccadilly Palace Hotel und tauscht mit Carlotta Adams Kleidung und Handtasche. Um 8.45 Uhr kommt Carlotta Adams als Jane Wilkinson zu Sir Montague Corner. Gleichzeitig checkt Jane Wilkinson als Mrs. Van Dusen im Piccadilly Palace aus, entledigt sich unterwegs ihrer schwarzen Perücke, packt alles Überflüssige in Carlottas Koffer und lagert ihn am Bahnhof Euston ein um 9 Uhr. Dann ruft sie bei Sir Montague Corner an und fragt ihn nach Lady Edgware. Carlotta kommt ans Telefon und antwortet mit einem Codesatz, um anzuzeigen, dass die Täuschung geklappt hat. Jane fährt nun zu Regent's Gate, klingelt als sie selbst und ermordet ihren Mann. Um 10.30 Uhr holt sie den Koffer am Bahnhof Euston wieder ab, zieht die schwarze Perücke über und setzt sich in Lyons Corner House, um sich dort die Zeit bis zum Treffen zu vertreiben. Währenddessen platziert sie in Carlotta Adams Handtasche die kleine Box mit dem Veronal und der rätselhaften Inschrift, die sie 2 Tage zuvor in Paris geordert hatte. Dabei entdeckt sie Carlottas Brief an ihre Schwester und entfernt die Seite, die sie belasten könnte, und lenkt gleichzeitig den Verdacht auf eine männliche Person, nämlich auf Ronald Marsh. Um 11.30 Uhr verlässt Carlotta Adams die Dinnergesellschaft, um 11.45 Uhr trifft sie im Savoy Lady Edgware. Die beiden tauschen wieder Kleidung und Handtaschen. Sie trinken auf den Erfolg des Scherzes, dabei schüttet Jane das Veronal in Carlottas Drink. Als Carlotta Adams nach Hause kommt, ist sie schon sehr müde, aber sie weist ihr Dienstmädchen noch an, den Brief an ihre Schwester abzusenden. Carlotta Adams geht zu Bett und wacht nicht wieder auf. Agatha Christie legt in diesem Roman eine faszinierende Spur von Indizien, aber sie macht es uns nicht zu leicht. Sowohl Arthur Hastings als auch Inspektor Chaps sind nicht nur Charaktere der Handlung, sondern auch Instrumente der Irreführung. Chap ist so eindeutig voreingenommen und von sich selbst überzeugt, was uns Hastings auch noch bei jeder Gelegenheit aufs Brot schmiert, dass es gar nicht auffällt, dass Hastings genauso ist. Und so lenkt Hastings durch seine Ich-Erzählung immer wieder unseren Blick von der Wahrheit weg. An einer Stelle, zu der ich später komme, lässt sich das wunderbar illustrieren. Ich gehe jetzt die Indizien mehr oder weniger chronologisch durch, beziehungsweise in der Abfolge der Kapitel. Manchmal sind es Gegenstände, manchmal Aussagen, gelegentlich sogar die Atmosphäre. Viele wertvolle Hinweise bekomme ich dabei immer wieder von dem leider schon verstorbenen englischen Juristen John Goddard. Der nimmt mit Agatha Christie's Golden Age jeden Poirot-Roman bis 1942 minutiös auseinander und spürt die allerwesentlichsten Indizien auf und manchmal auch die nicht ganz so wesentlichen. Wenn ich so vorgehe, hat das auf jeden Fall eine Kehrseite. Ich zerstöre die Gestalt des Romans. Und es reduziert viele Bestandteile von Lord Edgware Dyes auf ihre Funktion als Indizien oder als Werkzeuge zur Irreführung. Es stimmt. Viele Facetten der interessanten Charaktere dieses Buches erfahren wir nur, weil sie für die Handlung relevant sind. Agatha Christie schreibt da sehr ökonomisch. Es ist ein Zeichen dafür, wie stark der Roman ist, dass seine Bestandteile in beide Richtungen funktionieren. Als Teile einer Detektions- oder Irreführungsmaschinerie und als Bestandteile einer Erzählung. Spätere Romane von Agatha Christie haben gelegentlich das Problem, dass sie als Detektions- oder Irreführungsmaschinen nicht mehr so gut funktionieren und in der Enttäuschung darüber ihre Qualitäten als Erzählungen übersehen werden. Wie so oft versammelt Agatha Christie zu Beginn ihres Romans schon alle relevanten Personen, auch wenn wir das zum Teil noch nicht wissen. So etwa bei Ronald Marsh. Agatha Christie stellt sowohl bei Jane Wilkinson als auch bei Carlotta Adams Charakterzüge heraus, die später wichtig werden. Bei Jane Wilkinson ist das ihre ausgeprägte Ich-Bezogenheit, ihre radikale Spartenintelligenz und bei Carlotta Adams ihre Sehnsucht nach Reichtum, die ihr später zum Verhängnis werden wird. Eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Die deutsche Übersetzung von 1995 lässt den Hinweis auf Carlotta Adams jüdische Abstammung einfach weg, so wie überhaupt alle Hinweise auf das Judentum aus dem Roman getilgt werden. Die ganz neue deutsche Übersetzung von vor wenigen Jahren, die bringt die Anspielungen wieder rein, der Vollständigkeit halber. Aber in 1995 fehlt eben der Hinweis auf Carlotta Adams jüdische Abstammung, was eigentlich völlig in Ordnung ist, weil das für die Handlung völlig irrelevant ist. Aber nun stellt sich die Frage, woher Poirot weiß oder zu wissen glaubt, dass Carlotta Adams eine potenziell gefährliche Liebe zum Reichtum hat. Das zeigt aber auch, dass Agatha Christie diese jüdische Abstammung hier einfach nur deshalb einschiebt, um einen Charakterzug plausibel zu machen, den Poirot sonst überhaupt gar nicht wissen könnte. Das finde ich eine sehr zwiespältige Verwendung ihrer Abstimmung. Also sie hätte es auch auf jede andere Weise tun können. Das aber nur am Rande. Dann schon im ersten Kapitel erleben wir, wie Carlotta Adams Jane Wilkinson imitiert. Im Nachhinein ist es, finde ich, absolut unglaubwürdig, dass Jane Wilkinson das so gelassen und amüsiert hinnimmt, wie sie vorgibt, denn dann kennen wir sie besser und können das nachvollziehen, wie wenig wahrscheinlich das ist. Indem Carlotta es wagt, die große Jane zu imitieren, durchaus boshaft, wie Hastings bemerkt, unterschreibt Carlotta ihr Todesurteil. Dieses Indiz, wenn man es so nennen will, wird dadurch abgeschwächt, dass Jane Wilkinson es durch ihr Verhalten, ihre überschwängliche Freude über diese Imitation, dass sie das dadurch konterkariert und dass es von Hastings erzählt wird. In Kapitel 2 erzählt Jane Wilkinson allen, die es wissen wollen, dass sie um jeden Preis ihren Ehemann loswerden will. Und wenn Hercule Poirot keinen Erfolg hätte, dann müsste sie eben selbst hinfahren und ihn umbringen. Und wenn Hercule Poirot keinen Erfolg hätte, dann müsste sie eben selbst hinfahren und Lord Edgware umbringen. Und so wird uns das Motiv so plakativ unter die Nase gehalten, dass Jane Wilkinson nach den Regeln der Kriminalliteratur eigentlich nie und nimmer die Schuldige sein kann. Denn wir wissen ja, die erste Verdächtige ist es am Schluss eigentlich nie. Ne? Bei Agatha Christie muss man da vorsichtig sein. Außerdem erfahren wir in diesem Kapitel, dass Ronald Marsh früher ein begeisterter Amateurschauspieler gewesen ist, was dann darauf hinweisen könnte, dass er es war, der Jane Wilkinson verkörpert hat, vor allem als sein Alibi sich als löchrig erweist. Allerdings ist diese Theorie für Poirot, Hastings und auch für uns spätestens in Kapitel 9 perdu, als die Verkleidungsutensilien bei Carlotta Adams gefunden werden. Und doch bleibt Ronald Marsh verdächtig, weil sein so penetrant präsentiertes Alibi Löcher bekommt und die Polizei ihn prompt als Schuldigen festnimmt. Wir erfahren auch später, dass er und Carlotta Adams sich kannten und mochten. Es hätte also durchaus sein können, dass sie in seinem Auftrag Jane Wilkinson in Regent's Gate verkörpert hätte. Wer weiß, dass sie vielleicht auch für ihn Lord Edgware hätte umbringen können. Wie gesagt, das ist letztlich eine falsche Fährte. Eine weitere falsche Fährte wird in Kapitel 3 gelegt und diese falsche Fährte weist auf Brian Martin, den amerikanischen Schauspieler, hin. Er kommt mit einer Räuberpistole zu Hercule Poirot, ein Mann mit Goldzahn, verfolge ihn schon seit geraumer Zeit. Schon durch die Schilderung wird klar, dass Poirot diese Geschichte keinen Augenblick glaubt. Weil aber Brian Martin dieses Gespräch nutzt, um Poirot gegen Jane Wilkinson einzunehmen, man könnte fast sagen aufzuhetzen, könnte man es auch als falsches Indiz darauf deuten, dass Brian Martin Lord Edgware umgebracht hat und den Verdacht auf Jane lenken will, indem er Carlotta als Double nach Regent's Gate schickt. Dazu passt, dass ein Mann gesehen wird, der Brian Martin sehr ähnlich ist, wie er das Haus am Mordabend betritt. Aber auch das ist eine falsche Fährte, denn dabei handelt es sich um Lord Edgwares Butler. Beide sind unverschämt gut aussehend, wie Chap an einer Stelle bemerkt. Aber auch der Butler hat nichts mit dem Mord zu tun, wohl aber mit dem Diebstahl einer großen Geldsumme, die zwischendurch Rätsel aufgibt. Die stärkste der falschen Fährten legt Poirot selbst, indem er in seiner berüchtigten Abschlusskonferenz als erste Lösung die Schuld Brian Martins präsentiert, um sich an ihm für den Mann mit dem Goldzahn zu rächen. Aber wenn man es mal von der anderen Seite her betrachtet, bekommen wir in diesem Kapitel einen ganz wertvollen Hinweis, nämlich einen psychologischen Hinweis. Wir erfahren die Einschätzung Brian Martins von Jane Wilkinsons Charakter und die ist hundertprozentig richtig, wie Poirot an einer anderen Stelle auch nochmal bestätigt. Also eigentlich ist dieses Kapitel ein Indiz für Jane Wilkinsons Schuld. Das wird aber so verdeckt von diesen falschen Fährten, die alle irgendwie um Brian Martin oder um seltsame Männer mit Goldzähnen kreisen, dass mir zumindest das gar nicht aufgefallen ist. Beziehungsweise ich habe es halt abgelegt unter, okay, sie ist ja so, aber schuldig kann sie offenbar nicht sein. In Kapitel 4 findet am Vormittag des Mordtages die Unterredung zwischen Poirot, Hastings und Lord Edgware statt, in deren Rahmen nicht nur klar wird, welch unangenehmer Mensch der Lord ist, sondern es wird auch deutlich, dass Jane Wilkinson nun plötzlich kein Motiv mehr hat, was Poirot ihr auch gleich im Anschluss mitteilt. Also an dieser Stelle könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Aber in Kapitel 5 erfahren Poirot und Hastings gleich am Anfang von dem Mord. Sie sind beide höchst überrascht und gleichzeitig sind sie Chap eine Nasenlänge voraus, denn der weiß weder von dem scheinbaren Sinneswandel des Lords noch von dem soliden Alibi Jane Wilkinsons durch die Dinnergesellschaft. Eigentlich sind in Kapitel 5 schon alle Elemente der Lösung vorhanden, zumindest was das grobe Skelett betrifft. Wir wissen von dem Motiv, das ist nämlich die Tatsache, dass der Duke of Merton so ein aufrechter Katholik ist, dass er, wie es nicht gesagt wird, aber was man annehmen könnte, dass er niemals eine geschiedene Frau heiraten würde. Wir wissen von Jane Wilkinsons Charakter, wir wissen von der Imitationsfähigkeit von Carlotta Adams. Also eigentlich ist alles da, aber es fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Insofern wäre es ein Wunder, an dieser Stelle schon auf die Lösung zu kommen. In Kapitel 9 erfahren wir nicht nur von Carlotta Adams Tod, sondern es wird klar, dass Carlotta Adams Jane Wilkinson imitiert hat. Allerdings gehen alle, denen das klar ist, von der falschen Situation aus, nämlich von einer Imitation in Regent's Gate. Das wird dadurch noch verstärkt, dass Carlotta an diesem Tag bei ihrer Freundin Jenny Driver einen Hut gekauft hat, der einen Teil des Kopfes beschattet, an dem Jane Wilkinson ein winziges Muttermal hat. Und das hätte sie in Regent's Gate notwendiger gebraucht als bei Sir Montague, wo sie keiner wirklich kannte. Im gleichen Kapitel erzählt Carlotta Adams Dienstmädchen, dass die Schauspielerin am Mordabend einen langen Brief an ihre Schwester in Washington geschrieben hat. Es wird da schon klar oder deutet sich zumindest an, dass wir es mit einem bedeutsamen Schreiben zu tun haben könnten. Wir erfahren seinen Wortlaut in Kapitel 20, zumindest der Wortlaut, der noch übrig ist, und bekommen einen Teil des Briefs in Kapitel 23 als Faksimile zu sehen, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Ausgabe. Der Brief enthält den entscheidenden Hinweis auf die Rollentauschidee, allerdings wird dieser Hinweis von Jane unterdrückt, indem sie einfach eine Seite herausreißt. Und zwar tut sie das auf ziemlich geschickte Weise, indem sie den Verdacht auf Ronald Marsh lenkt. Sie tut das, indem sie nicht nur die ganze Seite entfernt, sondern auch auf der folgenden Seite den Rand so abreißt oder abschneidet, dass aus einem She ein He wird. Hier vereinen sich Glück und Geistesgegenwart. Der einzige Hinweis, den Poirot hat und den wir gleichzeitig haben, ist dieses Faksimile in Kapitel 23. Und dort sehen wir, dass das Blatt schief abgetrennt ist, warum das so ist und dass das nicht nur, wie Poirot das nennt, so ein ärgerlicher Auswuchs von Unordentlichkeit ist, das erfahren wir später. Natürlich funktioniert das Ganze im Englischen besser als im Deutschen, denn mit Pronomen kann man eben Deutschen auf diese Weise nicht spielen. Aus einem Er wird kein Sie oder umgekehrt. Die deutsche Ausgabe hat notgedrungen im Faksimile gleich das ganze Pronomen weggerissen. Dass die Seite im Faksimile überhaupt abgedruckt ist, zeigt von Anfang an, wie wichtig der Brief ist. Dieser Brief ist also ein dreistufiges Indiz. Zunächst belastet der Brieftext, wie wir ihn vorliegen haben, Ronald Marsh. Dann entlastet ihn das Faksimile bzw. die Erkenntnis, dass da was rausgerissen wurde. Und dann weist das Faksimile, wenn das S ausgerissen ist, auf eine Frau hin. In Kapitel 10 bekommen wir dann den Inhalt von Carlotta Adams Handtasche zu Gesicht und darunter ein Kneifer, also eine altmodische Brille. Dieser Kneifer kann der Verstorbene nicht gehört haben. Er wird später von Poirot und auch von Jane Wilkinson als das vielleicht wichtigste Indiz des Falles herausgestellt. Allerdings wird erst sehr spät klar, wem er gehören könnte, nämlich Alice, dem Dienstmädchen von Jane Wilkinson. Und in der Zwischenzeit gerät er auch etwas aus dem Blick. In Kapitel 24 allerdings wird bekannt, dass die Frau, die die Veronal-Box abgeholt hat, einen Kneifer getragen hat und aus dem Klein gewesen ist, was letztlich auf Alice hinweist. In Kapitel 14 stellt dann Poirot an prominenter Stelle fünf psychologische, wie er das nennt, Fragen, die für den Fall wesentlich seien. In Wirklichkeit sind für die Auflösung nur zwei davon wesentlich, was zeigt, dass auch Poirot nicht unfehlbar ist. Hier die Fragen. Warum änderte Lord Edgware seine Einstellung zum Thema Scheidung? Er änderte sie gar nicht. Das war nur Teil von Jane Wilkinsons Plan, Poirot und alle anderen das glauben zu lassen. Und so nahmen alle zunächst an, dass sie ein Mordmotiv hätte, wegen der unmöglichen Scheidung. Und dann nahmen alle ein, dass sie keins hätte, weil sie erst kurz vor seinem Tod von der möglichen Scheidung erfahren hätte. Also warum sollte sie ihn noch umbringen? Insofern auch ein Teil ihrer Strategie, möglichst viel Verwirrung zu stiften, so wie dann später auch mit der Veronal-Box. Zweite Frage. Was wurde aus dem Brief, mit dem Lord Edgware seiner Frau mitteilte, dass er der Scheidung zustimmte? Hierfür gilt genau das Gleiche. Dieser Brief ist normal abgeschickt und zugestellt worden. Drittens. Was bedeutete der hasserfüllte Ausdruck, den Hastings beim Treffen mit Lord Edgware beobachtete? Lord Edgware wurde erpresst. Insofern hatte auch das keine Relevanz für den Mordfall. Was hat der Kneifer in Carlotta Adams Handtasche zu suchen? Das war ein Teil der Verkleidungsorgie an diesem Abend und Jane Wilkinson vergaß ihn in der Tasche, was sie später als ihren schwersten Fehler bezeichnet. Wer rief am Mordabend bei Sir Montague an und verlangte, Lady Edgware zu sprechen, nur um dann schnell wieder aufzulegen? Das war Lady Edgware selbst, um sich zu vergewissern, dass ihr Alibi funktionierte. Also letztlich wird diesen Fragen eine größere Bedeutung zugemessen, als sie eigentlich haben, dadurch, dass Poirot ab und zu mal auf sie Bezug nimmt, ebenso wie Hastings. Musik Nun aber zum hauptsächlichen zentralen Indiz, was John Goddard sogar als das beste Indiz überhaupt in Agatha Christies Werk bezeichnet, nämlich das sogenannte Paris oder Paris-Indiz. In Kapitel 15 beginnt nämlich eine Reihe von Hinweisen auf die griechische Mythologie und später dann auf Paris. In der entscheidenden Doppelbedeutung von französischer Hauptstadt Paris und trojanischem Königssohn Paris. Kurz zum Hintergrund dieser alten mythologischen Erzählung, die irgendwie auch mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat. Paris ist der Prinz von Troja, der nach Griechenland kommt und dort auf die schöne Helena trifft, sie verführt, entführt, wie auch immer. Also auf jeden Fall fährt sie mit ihm nach Troja. Die griechischen Fürsten, insbesondere ihr Ehemann Menelaos, folgen ihr und es entbrennt der erbitterte 10-jährige Trojanische Krieg, der dann letztlich erst durch das trojanische Pferd des Odysseus beendet wird. Also wirklich das ganz große Gemälde. Aber schon etliche Jahre vor dieser Entführung wird Paris von 3 Göttinnen vor die Wahl gestellt, welche von ihnen die schönste sei, das sogenannte Urteil des Paris. Alle 3 Göttinnen versuchen ihn zu bestechen, es ist also kein wirklich fairer Wettbewerb, und Aphrodite gelingt es. Denn dafür, dass er sie als die schönste kürt, bekommt er die Liebe der schönsten Frau, der schönsten irdischen Frau geschenkt, und das ist eben Helena. Insofern löst Paris durch sein Urteil einen Krieg aus, bei dem Zehntausende sterben, und es ist wieder mal so ein schönes Beispiel dafür, dass in der griechischen Mythologie die Götter durch die Welt ziehen und überhaupt gar nicht wissen, was sie mit ihrem Tun so anrichten. Das ist der Hintergrund. Für Jane Wilkinson dagegen ist Paris, nur die Stadt des Shoppings und als solche völlig überbewertet. Carlotta Adams dagegen kennt sich mit ihren Klassikern aus. Diese Diskrepanz zwischen der echten Jane und der Imitatorin Carlotta Adams lässt später den Schauspieler Donald Ross ins Grübeln kommen, was sowohl sein Todesurteil ist, als auch einer der Hinweise, die Poirot ins Grübeln bringen. Das Paris- oder Paris-Indiz ist das zentrale Indiz des ganzen Romans. Es funktioniert allerdings eigentlich nur im Englischen oder im Deutschen nur in gedruckter Form, weil im Deutschen beide Wörter halt unterschiedlich betont werden, Paris und Paris. Wie gesagt, im 15. Kapitel beginnt es noch unscheinbar und noch ohne die Nennung von Paris, aber es wird gleich meisterhaft verpackt. Sir Montague Corner erzählt nämlich begeistert von seiner Dinnerparty, also dieser ominösen Party mit 13 am Tisch, und er erzählt von der bezaubernden Schauspielerin Jane Wilkinson, die so kundig über griechische Mythologie habe reden können. Das hätte an dieser Stelle sowohl Poirot als auch uns aufhorchen lassen müssen, denn bisher ist Jane Wilkinson nicht als klassisch gebildete Intellektuelle aufgetreten, im Gegenteil. Aber dann kommt Hastings ins Spiel und ist wirklich grandios gemacht, wie er uns das Urteilsvermögen zu vernebeln versucht, indem er Folgendes schreibt. Sir Montague war die Sorte von Mann, für die Intelligenz in der Fähigkeit bestand, seinen eigenen Bemerkungen mit gebührender Aufmerksamkeit zu lauschen. Und schon haben wir einen älteren Mann vor Augen, der altes verliebt der bezaubernden jungen Schauspielerin lauscht und in jeder ihrer hohlen Bemerkung eine tiefe Weisheit finden, wenn sie ihn nur bewundernd genug anhimmelt. Dabei wissen wir doch eigentlich, dass wir Hastings nicht trauen dürfen, niemals. Natürlich hilft uns dabei, dass uns ebenso wie Hastings Jane Wilkinson vor Augen steht. Und dann müssen wir annehmen, wir müssen es fast, dass Sir Montague nur deshalb zu einem solchen Urteil kommen kann, weil sein Urteilsvermögen einem süßen Lächeln zum Opfer gefallen ist. Also sozusagen die eigentliche Lösung, dass er sich völlig richtig erinnert, dass nur hier nicht Jane Wilkinson ihm gegenüber saß, das ist mir zumindest nicht in den Sinn gekommen. Und sehr geschickt ist, dass hier von Paris überhaupt nicht die Rede ist. In Kapitel 25, das ist der zweite Knackpunkt dieses Indizes, kommt es zu einem Fauxpas von Jane, indem sie bei einer Lunchgesellschaft auf die Erwähnung des Urteils des Paris antwortet, Paris ist doch völlig passé, was heutzutage zählt, sind London und New York. Das ist erstmal etwas, was die ja doch irgendwie grundlegend klassische gebildete Lunchgesellschaft erstmal sprachlos dasitzen lässt. Für mich war das zunächst ein Beispiel für die Spartenbildung von Jane. Heute wäre das ja überhaupt gar nichts mehr Besonderes. Also wer würde denn bei der Nennung von Paris zunächst auf die griechische Mythologie kommen und nicht vielleicht doch eher auf die Stadt der Liebe oder sonst was? Und deshalb habe ich das auch gar nicht mit Sir Montague Corners Bemerkung in Verbindung gebracht, die ja dem völlig gegenübergestellt ist, denn der Jane Wilkinson, von der Sir Montague Corner da gesprochen hat, wäre das mit dem Urteil des Paris ja gar nicht passiert. Aber ich denke nicht daran, weil Hastings dieses Indiz für mich so wunderbar verpackt hat und weil in der ersten Bemerkung ja auch gar nicht von Paris die Rede war. Ganz anders als unglaublich oft in diesem Roman, in dem von Paris die Rede ist, also von Paris. Gäste dieser Lunchgesellschaft sind nicht nur Poirot und Hastings, sondern auch Donald Ross, ein junger Schauspieler. Ross ist auch ein Gast gewesen bei Sir Montague Corner am Mordabend und irgendetwas stört ihn jetzt an dem Vergleich von den beiden Sachen und irgendwie hängt das mit Paris zusammen, aber er sagt das nicht gleich, sondern er möchte nach dem Essen erstmal dringend Poirot sprechen, aber der ist schon früher unterwegs, um sich um den Fall mit den Stiefeln des Botschafters zu kümmern. Ein Fall, der, wie in der letzten Folge erwähnt, eigentlich von Tommy und Tuppence, Beresford, gelöst wird, aber das nur nebenbei. Ross spricht nun aufgeregt mit Hastings und kündigt an, Poirot am gleichen Abend noch anzurufen. Das tut er dann auch, aber er kann nur sagen, dass ihn die Sache mit Paris stutzig gemacht hat, bevor er ermordet wird. Das gibt zwar im Prinzip Poirot einen Hinweis, letztlich dann den entscheidenden Hinweis, es verkompliziert die Sache aber auch, denn von Paris ist in diesem Fall häufig in den unterschiedlichsten Zusammenhängen die Rede. So war Lord Edgware selbst in den vergangenen Monaten häufig in Paris, das erfahren wir im Kapitel 17. Er wäre dort auch wieder hingefahren, wenn er nicht am Abend zuvor ermordet worden wäre. Zweimal war er im letzten November ganz konkret in Paris, ebenso wie seine Tochter Geraldine. Das erfahren wir in Kapitel 27. Dieser Monat steht auch auf der kleinen Box mit Veronal, die bei Carlotta Adams gefunden wird. CA von D. Paris, 10. November, Sweet Dreams. Hier legt Agatha Christie eine falsche Fährte, die Carlotta Adams mit Lord Edgware zusammenbringt. Und rein theoretisch hätte Donald Ross das auch in den Sinn kommen können, er kannte ja Carlotta natürlich. In Kapitel 10 haben wir erfahren, dass Carlotta im November tatsächlich in Paris gewesen ist. Im Kapitel 24, also kurz vor der Lunchgesellschaft, findet die Polizei auch noch heraus, dass die Box tatsächlich in Paris geordert worden ist. Aber letztlich ist die ganze Geschichte mit der Aufschrift auf der Box nur eine Nebelkerze, die Jane Wilkinson zündet, um Verwirrung zu stiften. Den wahren Umfang dieser Verwirrung konnte sie selbst noch gar nicht erahnen, weil sie tatsächlich bis zum Ende das Problem mit den zwei Bedeutungen von Paris überhaupt nicht verstanden hat. Aber noch mehr Paris. Der Duke of Merton war während des Mordes offenbar dort und Geraldine war in Paris in einem Mädchenpensionat. Carlotta Adams plant, sich dort mit ihrer Schwester Lucy zu treffen, erfahren wir in Kapitel 10. Insofern haben wir es mit einer gigantischen parisischen Nebelkerze zu tun, die Agatha Christie wirft, um uns zu verwirren und an der sie sicher ein großes Vergnügen hat. Auf den ersten Blick ist es eine klitzekleine Schwäche, dass Jane Wilkinson nicht wissen konnte, dass ihr Donald Ross wegen der Paris-Problematik gefährlich werden könnte, denn sie hatte gar keine Ahnung, dass hier überhaupt eine Problematik vorlag. Sie muss aber, und das ist vielleicht dann doch keine Schwäche, sie muss aber Donald Ross und Captain Hastings beobachtet und irgendwie gespürt haben, dass da für sie etwas gefährlich werden könnte. Es war insofern ihr Instinkt, der dann besonders scharf gestellt war, wenn irgendetwas ihr Glück gefährden konnte. Und das geht dann so in die Richtung von dem, was Poirot eben meint, wenn er sagt, dass sie eine unglaublich große Intelligenz hat, aber nur bezogen auf sich selbst. Und insofern muss sie dann gespürt haben, dass hier etwas Gefährliches in der Luft lag und dann hielt sie sich nicht lange mit Planungen und komplexen Alibis auf, sondern ging einfach zu Donald Ross und brachte ihn um. In Kapitel 16 wiederum erwähnt Inspektor Chapp bei unterschiedlichen Gelegenheiten, dass Geraldine und Ronald am Mordabend in der Oper gewesen seien. Und Poirot verknüpft beides zu der Theorie, dass sie sich dort getroffen und gemeinsam dann die Oper verlassen hätten. Das verstärkt dann auf der einen Seite den Verdacht gegenüber Ronald Marsh, vor allem weil er sich eine Zeit lang unbeobachtet in Lord Edgwares Haus aufhält. Aber auf der anderen Seite löst sich das letztlich in Wohlgefallen aus. In Kapitel 27 dann kommt die Bemerkung eines Passanten auf der Straße, auf die Poirot schon im ersten Kapitel Bezug nimmt, hätten sie nur Alice gefragt. Das bringt ihn dazu, Janes Dienstmädchen nach dem Kneifer zu fragen. Die LeserInnen hätten Poirot nun ganz knapp zuvorkommen können, hätten sie sich erinnert, dass das Dienstmädchen Alice hieß, was übrigens auch ein Männername sein könnte. In Kapitel 28 schließlich erfahren wir, dass Alice Hühneraugen hat und sehr findige Menschen könnten dann schlussfolgern, dass sie dazu ein Hühneraugenmesser brauchte und dass das so ähnlich scharf wie ein Brieföffner ist, der zuerst als Mordwaffe vermutet wurde. Aber das sind Indizien, die wirklich sehr fernliegen und außerdem schon ganz dicht vor der eigentlichen Auflösung sind. Denn in Kapitel 29 und 30 erfahren wir schließlich von Poirot die Lösung. Wie gesagt, mit einem Umweg über Brian Martin, mit dem Poirot noch eine Rechnung offen hat. Das war nun ein Indiziendurchgang durch den Roman, ein langes Experiment und ich hoffe nicht völlig chaotisch und verwirrend und sicher habe ich nicht alles abgedeckt. Ich hoffe, es war ein gelungenes Experiment und ich werde es beim nächsten Roman auch wieder versuchen. Das wird dann ja Mord im Orient Express sein. Die nächsten Folgen aber bis dahin beschäftigen sich mit wieder etwas ganz anderem, nämlich mit Stories, die eher dem Feld Übernatürliches und Grusel zuzuordnen sind, was ja Agatha Christie auch zumindest in ihren ersten Jahren immer wieder mal mit großer Freude und Kreativität bespielt hat. Aber dazu in der 133. Folge. Für so heute soll es das gewesen sein, war wirklich lang genug. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.